auf uns, verdammt nochmal.
Weil wir hier in der Verfolgungsjagd sind. Scheiße, ich kann ja kaum das Auto gerade halten in diesem...
Aber warum sind wir in einer Verfolgungsjagd?
Weil das hier Frame-Perlt ist. Wichtig ist, du musst immer nach vorne schießen oder zur Seite, dann triffst du auch nichts und die treffen uns nicht.
Chris, ich habe dir gesagt, wir sollten den Film nicht gucken.
Jungs, keine Angst, ich habe die Lösung, ich habe meinen Handschuh dabei. Jetzt geht's los, los geht's.
Ja. Oh, scheiße, jetzt kommt der Abhang hier mitten in der Innenstadt.
Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Herzlichen Dank an unsere Corina für dieses schöne Intro, das sie uns da eingesprochen hat. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von den Prime-Perlen, einem Nerdsicht-Podcast. Wir sprechen über Trash-Filme und wir haben in unserer ersten Staffel einen wunderbaren Trash-Film mit David Carradine gehabt. Das war Der Krieger und die Hexe. Das war für mich ein Highlight der ersten Staffel. Und nun schauen wir uns Future Force an.
Und David, mit einem etwas in die Jahre gekommenen
also,
David Carradine.
Der edle Kane aus Kung Fu, durchtrainiert und heldenhaft, oder der charismatische Bösewicht Bill, durchtrieben, listenreich und furchteinflößend. All das ist David Carradine hier nicht. Er ist ein dicker, abgehalfteter, sehr müde wirkender Ex-Star, dem man in jeder einzelnen Sekunde auf dem Bildschirm anmerkt, dass er gar nicht hier sein will und nur wegen des Geldes diesen Quatsch mitmacht. Ja, das ist Future Force. Ein Film, ich möchte mal sagen, sowas wie eine Mischung aus der Vorstellung von US-Republikanern, wie die Welt eigentlich sei und was man dagegen tun sollte.
Also, bei denen haben wir uns auch genau zur richtigen Zeit angeguckt, oder? Das war doch noch alles vor der Wahl.
Längstens vor der Wahl, aber man hat so jetzt auch mit diesem Sturm aufs Kapitol und den Leuten, die da mitgemacht haben und so, irgendwie das Gefühl, wenn die diesen Film sehen würden, würden die sagen, ja, ich bin einer von diesen Kopfgeldjägern. So bin ich. Ich wäre so und ich würde hier das Verbrechen eindämmen und man sollte Leuten so viele Rechte geben. Ja, bei uns sind wie immer der Ronny, hallo.
Guten Tag, hallo.
Und der Chris, der auch wie David Carradine gar nicht hier sein will, weil er auch diesen Film gar nicht irgendwie richtig wahrnehmen möchte. Was ist mit dir los? Hast du Future Force geguckt?
Ja, ey, wirklich. Ich habe ihn geguckt und ja, original, ich gebe es zu, ich bin zum Ende hin eingeschlafen.
Ich musste auch zweimal.
Ich sag's jetzt frei raus. Ich bin wirklich eingepennt. Gerade beim Finale.
Das ist schlecht, weil du dann das Wichtigste verpasst hast. Vor allem, weil der Film auch mehrere Finals hat, muss man mal sagen.
Ich kann mich nur noch erinnern, ich glaube, es war Schrottplatz irgendwas noch. Das war noch und ein fliegender Handschuh, meine ich irgendwas, oder?
War das Vorfinale, es war noch nicht der ganze Film, ne? Also da,
Oh shit.
Chris, du bist ein bisschen leise, mach dich mal lauter.
Ich soll mich lauter machen?
Ja, hallo.
Reicht das schon so?
Ja,
oder,
das ist schön.
Oder? Ich hab's noch dran gehalten.
Ja, Future Force ist ein Film, der in einer nicht weiten Zukunft spielt, wo die Verbrechensbekämpfung privatisiert wurde in Amerika. Es gibt keine Polizei mehr, sondern es gibt die Cops. Das sind privat organisierte Kopfgeldjäger, die sozusagen mit Verbrechensfängertum beauftragt sind. Und durch ihre brutale Art haben sie es geschafft, die Straßen von den Verbrechen zu säubern. Aber geschieht das nicht zu einem zu hohen Preis? Und in diese wichtige gesellschaftliche Diskussion sticht sozusagen dieser Film hinein mit mehreren sehr wichtigen Anmerkungen, kritischen Anmerkungen, wie sie unsere Gesellschaft weiterentwickeln könnte. Zeichnet ein Bild eines dystopischen Amerika und schafft es dadurch, würde man sagen, einen wichtigen intellektuellen Beitrag zur Diskussion über Freiheit und Sicherheit zu leisten, während es uns gleichzeitig mit absoluter 1A-Action unterhält. Oder habt ihr da einen anderen Film gesehen?
Also ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber für mich ist das tatsächlich irgendwie so der Versuch, Judge Dredd bei Wish zu bestellen. Und dann kriegst du aber irgendwie so eine Mischung aus Escape from New York, so vom Setting her, mit ein bisschen Robocop, weil da noch hier dieser Arm da irgendwie rumschwirrt. Und halt, was so für heute modern quasi halt so hier so ein Steven Seagal-Film ist, ist halt damals das David Carradine-Film gewesen. Also wirklich, der Mann hat keinen Bock. Der ist abgeheifert, also er sieht wirklich schlimm aus, er ist dick und untrainiert. Für mich sieht er schon fast ein bisschen versoffen aus, ich weiß nicht. Und du kaufst keine Sekunde ab, dass nur irgendeine Frau in diesem Film diesen Mann attraktiv findet und mit ihm ins Bett gehen würde. Was passiert? So. Ja. Also das ist wirklich so ein Alter, dass ich glaube, damals hat Steven Seagal diesen Film gesehen und hat gesagt, wenn ich alt bin, mache ich das auch so.
Genau. Ich bin nur noch fetter. Ja. Also in Future Force geht es um einen dieser Kopfgeldjäger namens Tucker, gespielt von David Carradine, der quasi sein Kopfgeldjäger-Dasein so verbringt und nur wie einen Verbrecher nach dem anderen tötet, weil das ist einfacher, als die einzusperren, und kriegt dafür sein Kopfgeld, Tritra, Trullala. Aber im Hintergrund ist sozusagen die Gesellschaft, obwohl sie ja da eigentlich irgendwie gerettet wird, auch im Verfallen. Also die Gangster sind Unternehmer, die irgendwie halt versuchen, da ihr Schärflein zu machen. Irgendwelche Pfarrer haben das Sagen in den Slums und so weiter. Naja, und da gibt es halt irgendwie eine Reporterin, die auch mal gern zu spät zur Arbeit kommt und das nicht alles so ernst nimmt, aber es dann trotzdem schafft, irgendwelche Reportagen zu machen, um halt dieser Korruption auf die Schliche zu kommen. Das sieht man nie, es wird halt nur erzählt, dass sie es macht. Und dann sagt der Gangsterboss, hey, dieses Band muss ich haben, diesen Beitrag. Wir sind in der Zukunft, da hat man noch Videobänder. Und er geht auch irgendwie davon aus, dass es nur ein einziges Videoband gibt. So, also es geht darum, dass diese Frau dann als Ziel für die Kopfgeldjäger falsch in den Computer eingegeben wird. Der Tucker will sie verhaften und stellt dabei aber fest, dass das ja nicht wirklich wahr sein kann. Und gerät sozusagen zwischen die Fronten von diesem Gangster, der quasi die Reporterin tot sehen möchte, und den Kopfgeldjägern, die sozusagen von ihm fälschlicherweise auf die Frau angesetzt werden. Während Tucker als der einzig wahre, richtige Held hier versucht, das Richtige zu tun und die Frau zu retten, und muss sich quasi gleichzeitig den Gangstern und seinen Kopfgeldjägerkollegen erwehren. Und das mündet dann in mehreren Schießereien und Auseinandersetzungen. Eine aufregender als die andere. Und dann gibt es noch eine Spezialwaffe, über die ich dann gleich sprechen möchte, das ist dieser Nintendo Power Glove für im Terminator-Style, der dort mal seine Spezialwaffe darstellt und die dann auch zum Ende hin noch wichtig wird. Also es ist im Prinzip so ein Actionfilm, der sozusagen von einer Situation in die nächste stolpert. Dazwischen gibt es viele längere Szenen, wie die beiden sich im Auto unterhalten, um so ein bisschen Zeit zu schinden. Und das ist dann der Film. Am Ende besiegen sie die Bösen und können dann wegfahren. Aber diesen Bericht hat keiner gesehen und irgendwie ändert sich auch gar nichts. Also es war irgendwie alles für die Katz, aber irgendwie der Held hat am Ende triumphiert. Ja, das ist Future Force.
Wow.
Ja, das klingt doch schon mal aufregend, oder nicht?
Nein. Nein, absolut nicht. Also ihr hattet den ja schon lange vor mir gesehen. Ihr habt die beide schon letztes Jahr gesehen, glaube ich, ne?
Ja, ich hatte halt, das Ding war, ich wollte jetzt sozusagen wieder einen David Carradine-Film und dieses, dieses Poster oder dieses Titelbild von dem Film, das ist ja wirklich so richtig 80er-Jahre-Videotheken-Schmonsens par excellence. Da hast du hier, der sieht noch so aus wie aus Kung Fu mit so irgendwie längeren Haaren und wie Ela, diesen Power Glove da an, also so ein bisschen halb Terminator, halb Kopfgeldjäger. Und dann legst du halt den Film ein sozusagen und siehst halt den etwas mit lichterem Haupthaar und dafür umso mehr Bauchumfang ausgestatteten David Carradine in seinen hässlichen Jeansklamotten und stolpert da irgendwie durch Los Angeles oder weiß der Teufel, wo sie das gefilmt haben. Also es ist irgendwie eine, also die haben zwar das Verbrechen besiegt dort, aber irgendwie sieht die Stadt scheiße aus und sind auch keine Leute unterwegs. Also ich weiß nicht, wo die gefilmt haben, aber irgendwie ist nichts los.
Brooklyn.
Nee, das ist nicht Brooklyn gewesen.
Oder Philadelphia.
Detroit wahrscheinlich.
Oder Detroit, ja.
Aber zu der Zeit ging das noch. Also es war
oh Gott.
Also der Film ist von 89.
Ja.
San Francisco kann das sein?
Nee, ich glaube, das soll, glaube ich, in L.A. spielen, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie das wirklich in L.A. gedreht haben.
Ist ja auch jetzt egal. Was ich noch sagen wollte, ist halt so, ich habe den angeguckt und ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit eigentlich, irgendwann habe ich so überlegt, so, boah, ey, was kann diesen Film noch retten? Weil es ist stocklangweilig. Ich musste mich immer wieder selber zwingen, mein Handy wegzunehmen, weil ich irgendwie immer so automatisch zum Handy greife. Es ist gerade langweilig, was geht gerade auf Twitter? Okay. Und dann so, ach scheiße, musst du den Film gucken. Oh, fuck, ey. Und es war halt anstrengend und so, dieser ganze Film. Es gibt dann so wenige Momente, wo ich dachte, oh, jetzt könnte, ach nee, das war schon vorbei für mich. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, das Einzige, was diesen Film eigentlich jetzt noch retten könnte, wäre Rotor. Wenn jetzt Rotor um die Ecke kommen würde und einfach mal irgendwie noch die so ein Buddy-Movie draus machen könnten, irgendwie, dass dieser bekloppte Killer-Roboter, über den wir in der ersten Staffel geredet haben, vielleicht, dann wäre es vielleicht noch da irgendwie was zu holen gewesen. Aber ansonsten, ey, sorry, tut mir leid, das war so langweilig. Und ich weiß nicht, es gibt ja noch diesen Future Zone. Ist das derselbe Film?
Nee, ist die Fortsetzung.
Wie Fortsetzung?
Nee, das geht dann weiter. Das glaube ich, irgendwie sein Sohn braucht Hilfe und dann zieht er nochmal los, obwohl er jetzt in Ruhestand ist.
Habt ihr den geguckt?
Nee.
Habt ihr den geguckt?
Ja, wir haben noch eine dritte Staffel, hallo?
Also ich will mir den tatsächlich nochmal angucken, weil ich mal wissen will, wie das jetzt, also ob der auf diesem gleichen schlechten Niveau halt ist. Weil was ich halt interessant bei diesem Film finde, ist halt, da klappt ja gar nichts. So. Also dieser Power Glove, da wird extrem wenig draus gemacht, dafür, dass es so als das ultimative Ding irgendwie rausgehauen wird oder als seine Sonderwaffe, so nach dem Motto. Er hat einen Haufen One-Liner und nicht einer davon funktioniert. Also es ist halt so, wo ich wirklich sage, also das, ja, genau dafür stehst du, dass nichts bei dir, bei deinen One-Linern funktioniert und du, das ist wie so eine Comedy-Sendung eigentlich, dass du so einen Typen hast, der steht da, weißt du, und sagt irgendwie so ein bisschen wie Austin Powers damals, weißt du, so, wo der eine Typ hier den Kopf abgebissen kriegt und er dann irgendwie sagt, tja, da hätte der nicht den Kopf verlieren sollen, weißt du, und du stehst daneben und denkst dir, ja, können wir jetzt gehen oder, tja, aber da war noch ein Kopf irgendwo. Ja, wir haben es verstanden, er hat keinen Kopf mehr. Können wir jetzt gehen, sozusagen? So, tja, sei mal nicht so schnell mit deinem Kopf, denn sonst verlierst du ihn. Weißt du, so ist das die ganze Zeit mit David Carradine. Ja, ja. Der haut einen One-Liner nach dem anderen aus. Und alle, ich glaube auch selbst die Statisten, die da drum rumstanden, dachten, wann ist Mittagspause?
Das Ding ist doch wirklich so, das habe ich auch irgendwie mal reingeschrieben in eine Gruppe, wo ich ihn geguckt habe. Ich habe wirklich erst vor ein paar Tagen geguckt oder so. Es zündet einfach nichts in diesem Film. Also nee. Da zündet kein Spruch, da zündet die Action nicht, gar nicht. Nee. Der Typ Carradine, der kommt dahin, der sieht aus wie ein Lappen, was du ja schon gesagt hast. So, der hat dieses Hemd an und du siehst einfach so, nee, sorry. Alter, du siehst aus wie so ein abgefuckter.
Der letzte Vollassi, ey.
Ja, wie so ein Südstaatler, der hier irgendwie so einen Trucker fährt, also so 8 Tage die Woche unterwegs ist mit einem Truck und so. Und, ey, da fehlt dir nur noch so auf dem weißen auf diesem weißen Hemd, was hat noch so diese Pommesflecken, weißt du, so drauf irgendwie so. Das hat noch gefehlt.
Gemischt mit Sperma und so.
Und wäre
und der mit einer rote Kappe.
Ja,
und eine rote Kappe. Das hat noch gefehlt so. Der hätte eigentlich mehr mit einem LKW unterwegs. Ey, wenn er mit einem LKW unterwegs gewesen wäre, hätte ich es ihm abgenommen. Die Rolle, so nach dem Motto.
Tucker, aber, der Trucker?
Ja, tut mir leid. tackernder Trucker ist gut. Ja, das hätte ich ihn abgenommen. Ah, hier, ey, der kommt mir so lapidar rüber und so. Oh, der, auch jedes Mal, auch so. Das Schlimme ist ja, die anderen Leute in dem Film sehen ja auch so aus. Wenn der da diese Polizeistation reinkommt.
Moment. Wir machen erstmal. Also,
sorry.
Das müssen wir dann nochmal ordentlich machen. Also, okay. Man dachte den Highlights. Also. Genau, das hatte ich mir aufgeschrieben, das Kopfgeldjäger-Headquarter.
Das ist irgendwie so die Restrampe von der WWF gewesen, habe ich so das Gefühl gehabt.
Nee.
Da haben sie irgendwelche alten Wrestling-Stars, die es nicht geworden sind, haben sie dorthin verfrachtet.
Also muss ich auch schon mal das vorstellen, das ist irgendwie so ein altes, verranztes Büro, das die wahrscheinlich selber haben, die Produktionsfirma, und da stehen ein paar Rechner rum und da sitzen diese Typen, diese Kopfgeldjäger sind immer erkennbar daran, dass die Jeansjacken tragen, eine Jeanshose, irgendwie ein verranztes, ekliges, altes T-Shirt, alle irgendwie leicht übergewichtig und irgendwelche Punk-Utensilien in Form von irgendwelchen Stachelhalsbändern haben, während die Frauen dann halt so wirken wie halt irgendwie eine Tusse aus einem Punk-Video. Und so hocken die zusammen, das ist auch mal eine Südstaatenflagge hinten und so ein Kram, und warten drauf, dass in so einem Laufschiff-Generator der neueste Name genannt wird von den Leuten, die gesucht werden. Das bewirkt bei mir, das wirft ein paar kleine logische Fragen bei mir auf. Die sind jetzt vielleicht nicht angebracht, aber ich finde es trotzdem lustig. Denn es heißt, die Polizei gibt es nicht mehr. Woher weiß man denn, wenn dann einer gesucht wird, dass der was angestellt hat?
Na, das wird ja von dieser Firma, wird das ja dann immer so inseriert, wer denen halt gerade irgendwie gefährlich wird. Entweder machen sie es mal so notorisch, dass sie mal irgendeinen Alibi-mäßig reinwerfen, der vielleicht was gemacht hat, und alle anderen sind halt wahrscheinlich dem System im Weg.
Nee, aber das ist doch irgendwie, woher weißt du denn, dass einer was verbrochen hat, wenn es keine Polizei gibt? Da muss doch einer vorher festgestellt haben, der hat was angestellt, und dann kann man erst losgehen und ihn fangen. Also da fehlt irgendwie eine Behörde dazwischen, die wir nicht sehen.
Sascha, ja. Du kennst das Rechtssystem der USA jetzt. Glaubst du, dass das, selber mal daran gemessen, glaubst du, in der Zukunft wird das besser werden?
Nee, da komme ich ja noch drauf. Das ist ja der wichtigste Punkt bei dem Ganzen.
Achso. Ich formuliere meine Frage um. Findest du das Rechtssystem, was jetzt in den USA gerade ist, noch besser als das, was wir jetzt gerade im Future Force haben? Ich finde es realistisch, sage ich mal so.
Nee, das habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Also hier sind die Cops, die sind nur Kopfgeldjäger, die nur auf irgendwie den schnellen Dollar aus sind und keine Rücksicht auf Verluste nehmen. Die Pfarrer kontrollieren die Slums. Die Geschäftsleute sind eigentlich nur so eine Art vornehme Gangster. Die Medien laufen weiter, berichten eigentlich nichts aus. Das ist eine sehr realistische Zukunftsvision. Also ich kaufe das total ab.
Ich fand, da muss ich auch sagen, da waren die News auch ganz schön lahm. Also also Fox News ist da heutzutage, wenn du guckst, was die abliefern.
Ne? Das war ja ein Nachrichtensender, der ja quasi halt die Wahrheit aufdecken wollte. So heißt es ja auch in Amerika, ja. Und die interessiert halt keine Sau. Es sollen halt die Reiserischen halt im Vordergrund gebracht werden.
Du hast irgendwie auch in der Zukunft dann nur einen Fernsehkanal, aber das ist halt so, also dieses Headquarter, das ist auch so geil. Irgendwie alle hassen sich da. Die haben alle nur die schlechtesten Gebrauchtwagen für ihren Job.
Das Ding ist auch so, wie er schon dahin geht, so weißt du, so irgendwie so, ich mache jetzt einen auf Atmosphäre und so und geht so ganz lang so zur Tür hin und guckt noch so, werde ich verfolgt, so, hey, du gehst zur Polizei gerade, warum soll dich einer verfolgen, du Depp? Und so, dann geht er irgendwie da rein und so und machen sie auf so, oh mein Gott, er wäre jetzt der Überkopf oder so nach dem Motto, oder Kopfgeldjäger in dem Sinne und so, aber die gucken alle an, so, das ist so, da guckt ein Lappen. Oder guckt eine Gruppe von Lappen auf einen anderen Lappen und so. Und das ist alles so Knilche und so. Was du schon gesagt hast, wie die alle aussehen. Ja, also sorry. Ey, normalerweise hätte ich gedacht so, ey, ihr rennt durch die Wüste und jagt Mac-Macs, so wie ihr ausseht.
Aber man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wo du es von Realismus hast, so stelle ich mir das tatsächlich in der realen Welt auch vor. Ne? Wo du immer so sagst, so in den Filmen sind das so die geleckten Action-Heroes und so weiter, alle irgendwie braun gebrannt, muskulös und sehen gut aus. Und in der Realität, wenn du mal irgendwie Murder-Mystery-Sachen halt irgendwie siehst, wo sie dann irgendwelche Verbrecher jagen, wie die Cops halt wirklich aussehen, das sind auch meistens so übergewichtige Leute oder sowas halt. Die waren auch alle nicht durchtrainiert oder sonst irgendwas. Die sehen relativ normal aus. Und also was das angeht, da hat der Film halt auch einen Hang zum Realismus.
Ja, aber diese tollen Kopfgeldjäger, das muss man dann auch so, behandeln wir mal den Komplex Kopfgeldjäger, weil das ist für mich wirklich der Highlight des Filmes. Die liefern sich ja nachher so ein paar kleine Auseinandersetzungen, Schießereien und sowas. Und da gibt es eine Szene in dieser Garage, die Garage, wie heißt das? Parkhaus. da haben die Pumpguns, zwei Typen und David Carradine hat seinen Power Glove zum Laserschießen. Die stehen 3 Meter auseinander. Nicht einer von denen, nicht von den Guten und von den Bösen trifft. Die verbergen sich hinter einem Auto. Die treffen nicht mal das Auto mit ihren Pumpguns. Also das ist wirklich herrlich. Das sind die, also wie die das Verbrechen gesäubert haben, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sind es irgendwie die dümmsten Leute, Kopfgeldjäger, die man sich für diesen Job vorstellen kann. Und grandios ist dann auch am Anfang, wo er so zeigen will, oh, wie hart er ist und sowas. Und dann sind es irgendwie so 3 Typen, die stehen da auf der Straße rum und er will halt einen einsacken und stellt dann fest, oh, die anderen werden auch gesucht.
Nee, die werden nicht gesucht, die haben ihn angegriffen. Deswegen waren sie dann auf einmal
oder so.
Die haben ja Gewalt
gegen ihn geäußert,
deswegen.
Genau, den einen hat er gesucht, der war irgendwie auf der Fahndungsliste und sagt dann, sie haben das Recht zu sterben oder verhaftet zu werden, dann bla bla bla, die können sich auch ergeben. Niemals! Und am Ende bringt er halt alle um und stellt dann fest, dass er wegen Parkzetteln gesucht wird. Und macht dann so halt nur so, naja, toughes Leben. Also, ja, wären die nicht alle weiß, würde ich sagen, okay, das ist ein sehr realistisches Bild der amerikanischen Polizei. Ja, man kann schon sagen, also dieses Kopfgeldjäger-Headquarter ist schon ein bisschen so wie der Mandalorian, ne? Wenn die alle ihre Aufträge kriegen.
Alter, wo ziehst du die Vergleiche her?
Und das Geile ist ja, die hassen sich ja alle. Die gehen da hin und jeder hasst irgendwie den anderen, die finden es alles scheiße. So, was machen die nach der Arbeit? Die gehen in einen noch abgeranzteren Stripclub und hocken wieder alle zusammen und fangen dann nochmal Streit an.
Dürfen aber der Dritte ja keinen Streit machen, weil er ja dort quasi der Barbesitzer sagt, nee, hier wird nicht rumgeballert, sonst
genau.
Baller ich rum.
Das sollte wahrscheinlich so eine Western-Szene sein, so ein Saloon. Und das ist aber auch der allerletzte, also das ist ja, ist das ein Stripclub, die machen halt so Gogo-Tänze. Das ist irgendwie, da haben sie wahrscheinlich so eine leeren Disco am Tag gefilmt. Und das sind halt bis 20 Leute da gewesen. Und dann steht halt die Gogo-Tänzerin da und lässt ein bisschen die Hüllen fallen. Aber auch nur so ein bisschen. Und daneben gucken sie Fernsehen. Und wenn dann ein kritischer Bericht kommt, dann wird auf den Fernseher geschossen. Also so stelle ich mir dann auch die Leute vor, die halt so Trump-Unterstützer sind, ne?
Ja.
Nee, ganz ehrlich, ganz schnelle These jetzt, wo du es sagst. Ich sage, Future Force ist die Alternative, ist quasi aus einem Alternativuniversum. Das wäre gewesen, wenn Trump die letzte Wahl doch noch gewonnen hätte. Mhm. Hätte nochmal 4 Jahre gekriegt. Dann wäre das rausgekommen. Das wäre passiert wahrscheinlich aus den USA.
Ja, absolut.
Ja. Sind wir uns einig?
Sind wir uns einig. Deswegen hier mega Film.
Am Arsch.
Aber das Schöne ist ja, also die Cops, diese Cops, also alles großgeschrieben, Pünktchen dazwischen, die sind ja auch, also die sind zu dumm zum Scheißen. Aber das Gute ist ja, die Gangster sind noch dümmer zum Scheißen. Also es gibt eine coole Szene am Anfang, wo ich dachte, okay, von der Atmosphäre und der Kreativität passt das. Da haben die irgendwie halt einen Typen hops genommen, die Gangster, der ihnen irgendwie Geld schuldet oder sowas oder was weiß ich, im Weg ist. Und dann tun die den in ein Schrottauto fesselnd reinsetzen, sodass er nicht rauskommt. Und dann wird das Auto hochgehoben und in die Presse geschoben und er dann mit. Das wird so ganz gezeigt. Die haben wohl halt auf dem Schrottplatz drehen dürfen. Da gibt es dann später auch nochmal Szenen dort. Und das finde ich dann irgendwie, das fand ich eigentlich ganz nett, so um die Gangster einzuführen. Merkt dann aber auch, dass die ziemlich sonst ansonsten beschränkt sind. Dass irgendwie so halt den Oberboss, der irgendwie auch diese Cops finanziert oder also die schmiert auch irgendwie so. Und dann hast du seinen Gehilfen, der irgendwie der verlorene dicke Stiefbruder von Jean-Luc Picard ist. Und die versuchen dann, den Tucker zu finden. Und ja, also die Leute, die sie engagieren, können das nicht, aber sie selber können es halt auch nicht. Und
Ich muss mal auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht begriffen, warum der Tucker dann irgendwann einfach von ihr ablässt. Ich meine, der schießt ja jeden über den Haufen so, ne? Weil der ja keinen Bock hat, denjenigen einzusacken. Und bei der Reporterin ist es ja auch so, entweder lebend oder halt eben tot. So, und er lässt ihr halt ja wirklich Zeit, dass sie halt abhauen kann, dass sie nicht gleich über den Haufen schießen muss und so weiter und so fort. Und ab irgendeinem Punkt dreht sich ja das dann und er vertraut ihr und sagt halt so, naja, vielleicht stimmt das ja irgendwie nicht. Und dann wird er ja irgendwie gejagt, weil er sie halt mehr oder minder beschützt. Und ich habe halt nicht verstanden, was ihn jetzt dazu bewegt hat, zu sagen halt, okay, ich muss sie jetzt doch nicht mehr abliefern, weil ihm war ja vorher alles scheißegal. Er wollte ja nur das Geld einkassieren und Ende.
Ja, er wollte halt, also wahrscheinlich hat er nur nach Liebe gesucht, ne? Und dann hat er sie gefunden anhand der Frau.
Dann würde ich aber fast sagen, da liegt es an David Carradines Schauspiel tatsächlich, dass das nicht rüberkommt.
Ja, das ist irgendwie so, auf einmal ist er halt, also das Ding ist, das macht der Film nicht. Also der Film weiß halt, also wir wissen als Zuschauer, dass die natürlich unschuldig verfolgt wird. Und David Carradine macht es einfach so, weil sie es ihm sagt. Und weil sie so eine hübsche Frau ist, so eine ordentliche, kann sie ja nicht falsch liegen. Und deswegen sind die anderen alle Verräter und so. Hat er dann sofort erkannt und dann wird es halt, ist er halt auf ihrer Seite. So. Aber er wird ja immer so dargestellt, dass er eh nicht so ganz dazugehört, ne? Der arbeitet nur sozusagen pro Auftrag, ist irgendwie nicht richtig angestellt, ist also mehr so, sagen wir mal, ein freischaffender Kopfgeldjäger. Also es ist halt, ja, und er hat halt einen entscheidenden Vorteil, er hat sein eigenes Oracle, nämlich Billy. Der ist so ein Typ mit Brille, also der Super-Nerd, der hockt in so einem kleinen Raum und der versorgt ihn mit Infos aus diesem Proto-Internet dort, kann überall die Leute tracken und so ein Kram und der hat in seinem alten hässlichen Jeep irgendwie einen Videomonitor, da kann er immer die neuesten Dinge zuspielen, weil das ist ja die Zukunft. Und das Schärfste fand ich dann bei Billy die Backstory. Das habe ich schon völlig vergessen gehabt. Beim zweiten Gucken kam es nochmal. Der erzählt davon, er war früher ein Polizist, ne? Und hat dann aufgehört und so, weil er alles nicht mehr ertragen konnte. Er wurde irgendwie gerufen in ein Haus und sein Partner wurde angegriffen und er hat dann geschossen und hat aus Versehen den Billy getroffen. Deswegen sitzt er im Rollstuhl, als der noch ein Junge war. Der hat diesen Typen als Kind zum Krüppel geschossen und hat ihn dann quasi zu seinem, hat ihn beschützt und zu seinem Helfer gemacht. Und was ist der Dank? Der Billy wird am Ende auch erschossen. Warum auch immer, kriegt der Gangster dann raus, wo der sitzt. Aber der Billy kann ihm gerade noch so helfen. Ja, dann ist er tot und keiner redet mehr von ihm. Schönen Dank auch, David Carradine. Ja, der arme Billy. Das ist irgendwie so, als ob, also wenn wir von Oracle haben, das ist irgendwie so, als wenn der Joker hier Barbara Gordon zum Krüppel macht, aber sie dann in eigene Dienste stellt und sie immer noch dankbar dafür ist. So aus Comic-Fansicht. das sind so meine Highlights. Hat noch jemand
so,
Highlights?
Die Highlights. Ach so, ach schön. Ich kann es gar nicht verdrängt.
Und also natürlich auch noch, dass der Tucker sein Opfer erstmal schön durchbumst. Warum? Weil das kann.
Die Reporterin meinst du jetzt, oder was? Ja. Also Chris, willst du, oder?
Ja, ich überlege gerade, was meine Highlights sind. Ich glaube, es gab mal so einen Lichtmoment, wo ich dachte, oh, es wird so wenigstens mal ein bisschen absurd, wo ich dachte, er hat eine gewisse Unterhaltung, das ist natürlich die Steinbruch-Szene.
Erzählen
wir, nachdem es kommt im Laufe des Films zu einer Verfolgungsjagd, die so aufreibend ist, also selbst Michael Bay kommt da an Spitzen, also so großartig inszeniert ist die dann mitten durch die Stadt führt unter so ein, ich glaube, was sind das denn?
Unter einer Brücke irgendwie, so
unter der Brücke noch hindurch, und aber trotzdem noch mitten in der Stadt, und auf einmal ist da, die Verfolger dann plötzlich vor Carradine und sein Auto und hängen auf einmal scheinbar so einer Kante.
Sieht.
Man kann, glaube ich, momentan kannst du kurz runtersehen. Das sieht jetzt aus, als wenn das irgendwie so 4 Meter werden oder so, die da unten ragt. Und die noch so, keiner bewegt sich, und auf einmal ist Carradine aber hinter mit seinem Wagen auch dahinter und schiebt sie über die Kante, und sie fallen auf einmal so 30 Meter runter. in einen Steinbruch, der scheinbar sich mitten in der Stadt befindet und nicht abgesperrt ist. Aber hey.
Ja, das ist halt die Zukunft. Das ist halt alles Zukunft.
Ja, das war so, wo ich gedacht habe, was war das denn jetzt? Das ist ja absurd, also wirklich. Aber naja, ich denke mal, das Loch stammt von irgendwelchen Kupferdieben oder so, die da rumgebuddelt haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ja, das war, glaube ich, das Highlight. Und ich glaube, die eine Szene noch, die mir auch so zumindest in Erinnerung geblieben ist, ist dann, glaube ich, wo er wird ja dann auch irgendwann sozusagen, auf ihm wird ein Kopfgeld, wie sagt man?
Ausgesetzt.
Kopfgeld, ausgesetzt, genau, Dankeschön. Und dann auf einmal wird er von seinen eigentlichen Kompagnons sozusagen umstellt, sozusagen von seinen Kollegen, sagen wir es mal so, und seine eine Kollegin sozusagen, die rettet ihm den Arsch. Und Dings, was die beiden so miteinander haben sozusagen, so dieses kleine bisschen Verhältnis, dieses freundschaftliche, so ein bisschen auch sexuell angehauchte Verhältnis von den beiden, das fand ich mal ganz nett. Das war so etwas, wo ich mal kurz aufmerksam war, aber dann, wie gesagt, die ist ja dann auch ganz schnell weg gewesen.
Ja, das ist auch so eine grandiose Szene. Also er wird irgendwie von diesen Suppenkaspern da umstellt, von seinen Kollegen. Und dann bringt der eine den anderen um, damit er nicht die Belohnung teilen muss. Und er ist eigentlich schon kurz davor, den David Carradine umzubringen. Und David Carradine ist so, ach ja, so geht's halt zu Ende. Lalala. Bäm, Schuss aus dem Hintergrund. Die Tussi rettet ihn. Und reagiert nur so, er guckt und dann guckt er zu ihr rüber und hebt zu den Finger. Hey, dankeschön.
Freunde, das ist ja wirklich so, ne? Die Angst steht ihm ins Gesicht, hat nicht gerade geschrieben. Und so, vielleicht hat er
die Lust nach Mittagspause.
Ich glaube, er hat einfach so, vielleicht schreiben sie mich jetzt raus aus dem Film. Vielleicht schreibe ich jetzt wirklich. Der Typ hat keinen Bock gehabt, kann es sein, ey, wirklich. Der hatte doch null Bock.
Nee, in dieser Zeit hat er halt sehr wenig Erfolg gehabt und er hat in mehreren Filmen von dieser Produktionsfirma mitgespielt, das habe ich mal nachgelesen. Das war halt wahrscheinlich nur schnelles Geld. Also die wollten seinen Namen benutzen, wo er noch so ein bisschen halb bekannt war durch seine Kung-Fu-Serie. Und das war ja lange bevor er dann von Tarantino wieder aufgelesen wurde. Ja. Und das war, glaube ich, so seine schlimmste Zeit.
Ja, genau. Ronny, du darfst jetzt übernehmen.
Das ist tatsächlich mein Highlight des Films. Diese Lustlosigkeit von ihm, die zieht sich durch den ganzen Film. Bis zum Ende. Ihr müsst mal auf das Ende achten, wo die mit dem Auto quasi halt einfach so, ich sag mal jetzt halt, die Straße entlang fahren. Und der Film hört noch nicht auf und du siehst, wie das Auto anhält und stehen bleibt. Und nichts mehr weitergeht. So, der fährt sogar noch ganz weit vorne, fährt sogar noch ein Auto die Straße irgendwie weiter lang sozusagen. Und er ist einfach stehen geblieben. Du merkst wirklich, der hatte keine Lust, der Mann. So, das merkst du wirklich in jeder Szene, wo er halt ist. Irgendwo so dieses langsame Schauspiel und genervt fast schon irgendwie so. Die Sprüche sitzen halt nicht. Das Ende versaut er. Es ist ja nicht mal so, dass der Regisseur dann halt irgendwie auch im Schnitt sagt, sozusagen, ja gut, dann machen wir jetzt hier einen Cut oder eine Schwarzblende oder sowas. Nee, das wird halt einfach mit drinne gelassen, um vielleicht zu zeigen, irgendwie so, ja, der Typ ist unprofessionell. Bitte, viel Spaß. Also, das ist wirklich so ein Highlight von mir, weil da gehört schon echt viel dazu, einen Film wirklich nur mit seiner Anwesenheit so zu versauen halt eigentlich. Weil ich glaube tatsächlich, wenn du jemanden anders da reingesetzt hättest, der hätte wahrscheinlich aus der Rolle mehr rausgeholt und hätte wahrscheinlich die Action auch besser rübergebracht. Ja. So, den hättest du wahrscheinlich auch selbst die Geschichte mit der, diese Liebesbeziehung halt mit der Journalistin halt, die gibt sich ja wirklich Mühe, dass das halt irgendwie so rüberkommt, dass sie ihm verfallen ist und er ihr Retter ist und so weiter und so fort. Und David Carradine ist wirklich so, naja, dann ist es halt so.
Ja, genau.
Geben wir mal eine Runde bumsen. Ja, war auch ganz nett. Und das ist irgendwie wirklich, der hat keine Muse, der Junge. Und was halt auch ein absolutes Highlight von mir halt ist, das ist halt dieser Endkampf auf dem Schrottplatz.
Der Powerglove.
Ey, das ist wirklich, das ist fast nochmal den gesamten Film zusammen. Die Action funktioniert nicht. Carradine hat keine Lust. Der andere versucht irgendwie das Beste, aber er kann halt auch nur mit dem arbeiten, was er kriegt. Und der Power Glove ist quasi eigentlich nur so ein Nice-to-Have-Item, wo du irgendwie mit aufs Poster packst und die Leute quasi so anfängst, oh, was ist das? Aber eigentlich ist er vollkommen unnütz und so richtig ist er auch nicht cool.
Ja, also zu erklären, dieser Power Glove, wovon wir reden, also das ist so ein Handschuh, der geht quasi bis zur Armbeuge. Das ist so ein technisches Ding, also wirklich wie so ein Nintendo Power Glove. Nur halt so ein bisschen mega technisch 80er Jahre mäßig. Der kann damit irgendwie Laserstrahlen, Blitze schießen. Das Ding verleiht ihm super Stärke, also der kann damit ein Auto festhalten, damit es nicht wegfährt. Und das Ding funktioniert auch autark. Das hebt er sich dann für den Schluss auf. Also es ist schon mal abgefahren, dass er so ein Ding besitzt. Das ist irgendwie neu, das hat ihm der Billy gebaut. Keine Ahnung, der arme Billy, der muss im Rollstuhl sitzen, im dunklen Kämmerlein, obwohl er solche Dinge bauen kann. Und dann frage ich mich aber auch, warum benutzt er das nicht die ganze Zeit, dieses Teil? Ja. Und es ist auch noch so, und am Schluss, also das ist auch so, er holt es immer sehr zelebriert, das holt er das raus und so, ja, die Gangster hauen nicht ab, da kann ich noch ruhig den Power Glove anlegen. Und am Schluss hat er eine Fernbedienung. Und die Fernbedienung hat zwei Knöpfe. Er liegt am Boden, der Glatzkopf Patrick Stewart Gangster über ihm. Sagt er noch, willst du mich damit wegbeamen? Nein, er drückt drauf auf den einen Knopf, dann drückt er nochmal auf den Knopf, dann drückt er nochmal auf den Knopf, während dann in seinem Auto geht das Heck auf, dieser komische Koffer, der überhaupt keine automatischen Sachen hat, geht die Klappen auf und der macht sich von selber auf und dann fliegt der Power, also der wird vom Gangster bedroht, kann ihn jeden Moment umbringen, aber hat ungefähr noch anderthalb Minuten Zeit, 15 Mal auf diesen einen Knopf zu drücken, was dann halt diesen Power Glove aktiviert. Der kommt rausgeschossen, fliegt allein durch die Luft und dem bösen Gangster mitten in die Fresse rein, dreht eine Kurve in Richtung von David Carradine und macht ihm so einem Jo, alles super Zeichen. Und das war's dann aber auch.
Ja, doch, er wirkt den Bösen zu Tode.
Ja. Selbstständig sozusagen. Und dann war's das. Aber das Lustige ist, der Gangster ist nicht tot.
Nee.
Der Gangster kommt später nochmal. Der geht weg, weiß irgendwie, wo der Billy ist, bringt den um und dann kommt er nochmal wieder. Bis zum ganz zum Schluss und wird er persönlich von David Carradine erschossen, vermutlich weil er darauf bestanden hat, dass er und nicht irgendwie ein Gerät den Oberhauptgegner umbringen darf.
Er ist ja nicht mal der Oberhauptgegner, er ist ja wirklich nur der Assistent von dem Obermufti. Der Obermufti,
also ich will den Hauptgegner, der am meisten Ärger macht.
Ja,
der gut, Obermufti ist so scheiße, der kann gar nichts.
Ey, der Obermufti, wo die erste Szene halt kommt, wo sie hier diesen einen Typen da in die Schrottpresse werfen, hatte ich ja erst gedacht gehabt, dass das auch beides nur Handlanger sind. Bis ich dann später gemerkt habe, was der mit dem Pferdeschwanz soll jetzt der Obermufti sein, das kaufe ich dem nicht ab. So. Und der ist ja auch wirklich ein absoluter Lappen. Der lässt halt alles für sich erledigen, ist nicht wirklich bedrohlich, ist auch nicht hochintelligent oder sonst irgendwas. Der hat ja nichts irgendwie an Gefahr, strahlt der aus. Da ist der Glatzkopf wirklich bedrohlicher, was das halt angeht. Und am Ende ist es ja sogar so lustig, dass der in dieses Büro reingeht. Dann wird sein Name irgendwie da reingeschrieben, dass er jetzt quasi halt derjenige ist, auf den ein Kopfgeld aus. Und dann ballern die den alle nieder, wo ich mich wiederum von der Logik frage, okay, wie wird das Kopfgeld jetzt aufgeteilt, wenn jetzt jeder da drauf geschossen hat? Und das ist auch geil. Das ist fast auch schon wieder so ein leichtes Highlight. Der overactet dann so krass, wo der stirbt. Der schüttelt sich halt komplett durch, auch mit seinem Mund irgendwie, dass er so fast schon irgendwie was Slapstick-artiges halt irgendwie hat und wird da halt niedergeballert und fällt dann halt um und ach Gott, ist das alles schlecht, echt. Das ist wirklich furchtbar.
Ich habe so das Gefühl, ich glaube, wir müssen diese Sektion einfach Highlights und Lowlights zusammenmischen, weil die liegen immer sehr eng beieinander. Also entweder, wenn es absurd wird, ist es ein Highlight, wenn es so ins in die Richtung abdriftet, ja, wir haben es halt gemacht, weil es im Drehbuch steht, aber eigentlich wollten wir jetzt nur fertig werden und saufen gehen, dann ist es immer ein Lowlight. Also man merkt das so richtig, das meandert immer zwischen, jetzt machen wir mal was Lustiges, heute sind wir alle gut drauf oder hoffentlich ist der Drehtag schnell vorbei. Ja. Weil wir auch nur 2,50 Mark hier da kriegen hier pro Stunde.
Also Lowlight, muss ich wirklich sagen, ist für mich einzig und allein dieser Power Glove, weil
ach, ein Lowlight?
Das ist ein Lowlight für mich, ja. Okay. Weil der halt wirklich, der wird nicht so eingesetzt, wie er einen von Anfang an verkauft wird.
Irgendwie. Ja, das stimmt.
Ich meine, er holt ihn ja am Anfang auch sogar nach raus und dann denkst du halt, oh, jetzt hier das geile Gadget und das hat nur er, das heißt, das holt er jetzt dann immer raus und dann geht's halt ab. Nee, das Ding kommt so punktuell in dem ganzen Film vor und es ist eigentlich auch relativ unnütz dafür, dass es irgendwie als so mächtig verkauft wird. Hm.
Ich meine, das ist ja immerhin, haben sie sowas, weil absolutes Lowlight sind auch die, sozusagen die Zweikämpfe Hand to Hand.
Ja.
Also dafür, dass es David Carradine ist, also der Obergangster schießt ihn mal an, da geht er zu Boden, aber er hat ihn gar nicht getroffen, nur so am Arm gestreift und da haut ihn der Obergangster, also der mit der Glatze, haut ihn mal ganz böse auf den Arm und der David Carradine haut ihn ganz böse in den Rücken zurück. Auch so mit dieser typischen Deep Space Nine, meine Doppelfaust, also die Hände zusammennehmen und dann draufhauen.
Das war so ein bisschen wie wenn Kirk gegen so einen Gorn kämpft.
Ja, genau. Das ist so diese, in der Sternflotte lernt man, dass man muss die Hände zusammentun und zu einer gemeinsamen Faust machen. Das ist die beste Verteidigungsart. Das siehst du immer bei diesen Star Trek Serien.
Ja.
Das wissen wir jetzt noch nicht. In der Zukunft weiß man, das ist die beste Verteidigungsart. Weil David Carradine hat es schon gemacht. Und es ist auch so, da gibt es manchmal so Szenen, da tritt David Carradine zu. Und es ist halt wirklich nur so, er kriegt den Fuß, also das Bein, kaum über Hüfthöhe und tritt den so ein bisschen die Leute an die Seite. Und wenn man dann überlegt, okay, der war mal ein Martial-Arts-Darsteller. Da konnte er sich aber kaum noch bewegen. Also da musste er irgendwie schwer unter irgendwelchen Süchten gelitten haben oder so.
Na, hallo.
Und das ist dann auch immer alles so schnell vorbei. Also da hast du schon gemerkt, okay, wir haben es nicht besser hingekriegt. Vermutlich, ich weiß es nicht. Also da würde ich gerne mal Set-Berichte hören, wie der sich so benommen hat bei den Dreharbeiten.
Das würde mich auch mal interessieren. Also gerade auch, weil ich habe ja mal geguckt, was dann zum Beispiel die Darstellerin, also seine weibliche Hauptdarstellerin, was die dann halt eigentlich so danach noch gemacht, die hat ja fast gar nichts. Ich glaube, die hat einen weiteren Film irgendwie noch gemacht und dann hört es halt auf. Also das ist eigentlich schade, weil die waren noch relativ gut in dem Film. Die hat sich halt auch Mühe gegeben. Es kann natürlich aber sein, dass der Film wahrscheinlich so schlecht angekommen ist, dass die halt auch einfach keine Rollen mehr gekriegt hat.
Naja, oder sie ist halt nicht gut genug gewesen dann. Also dann hast du eben halt auch nur so als dein Lebenslauf steht halt sowas drin und naja, besser wird's halt nicht. Du kannst ja sagen, ich stürze mich voll auf B-Movies und so. Macht eine Karriere draus, aber ich weiß auch nicht, vielleicht hat sie ja was Besseres gefunden, mit ihrer, dass sie in ihrer Zeit anfangen kann. So ist es ja noch nicht.
Wirklich,
ja.
Es liegt wahrscheinlich eher daran, dass sie nicht immer das B-Movie-Niveau getroffen hat. Sie ist ja gleich direkt in der CD-Movie gelandet, meiner Meinung nach.
Ja, also keine Ahnung, was da.
Ja, ich bin noch da. Ich war kurz vom Wegnicken gerade.
Future Force.
Man könnte auch denken, ich versuche gerade Carradine seine Figur nachzumachen. Nicht sehr motiviert.
Aber vor allem, du hast ja gesagt, es gibt ja auch noch einen zweiten Teil halt, ne? So,
und Future
würde
Zone.
Mich mal interessieren. Also war das im Vertrag schon mit drin? Wussten die das, dass die das eh machen sozusagen? Oder haben sie erstmal abgewartet, wie der andere einspielt? Weil dann würde mich wirklich mal interessieren, ob der halt auch gut funktioniert hat im
das dann wo auch immer der gelaufen ist. Nee, ich vermute mal, sowas ist sowas gewesen. Die haben wahrscheinlich mehrere am Stück gedreht. Und dann kann ich mir jetzt nicht anders erklären, dass er da, also dass da nicht mehr am Ende bei rumgekommen ist.
Also das ist natürlich traurig, weil heute redet ja keiner über die große Future Force Trilogie, die es ja nicht gab. Also es gibt ja scheinbar keinen dritten Teil, den ich jetzt wüsste.
Naja, die sind halt, sagen wir mal, so gut, wie, also das ist wie Terminator, ne? Da brauchst du auch nur zwei Filme.
Wow.
Ja,
das ist schon mutig, Force mit Terminator zu vergleichen.
Es ist tatsächlich alles so in diesem Fahrwasser damals von diesen dystopische Zukunft, Cyborg-Scheiße und sowas. Das gab es ja damals zuhauf. Und gut. Ja? Ich wollte mal gerade nachgucken, wo das hier stand, was er da gemacht hat. Roger Corman. Ja, der hatte so Ende der 80er, da ging es irgendwie halt mit ihm zu Ende, mit irgendwie seinen tollen Filmangeboten und auch mit so Fernsehrollen guten. Und dann hat er dann quasi, also wirklich, wenn du so durchguckst, also gerade Mitte bis Ende der 80er, Anfang der 90er, hat er so einen Film nach dem anderen gedreht, was so in alles in diesem Stil, diesem Niveau und dieser Budgetklasse war. Und genau. Ach, guck mal, Future Force hat er sogar mitproduziert. Weiß ich nicht, was das bedeutet, aber...
Ja, wahrscheinlich hat er im Nachhinein im Schnitt noch mit so geguckt, dass ein Jahr gut aussehen lassen, weil er wusste, dass es irgendwie nicht so seine beste Leistung war.
Ja, so hat er wahrscheinlich halt das Geld zusammengekratzt dann. Ja. Aber, nur gut. Ja, das war Future Force. Und, ja, abschließend noch was zu sagen? Oder wollt ihr schon bei der Bewertung eure abschließende Meinung geben?
Kann ich gerne machen.
Gut. Also jetzt kommt unsere abschließende Bewertung. 0 bis 5 Prime-Perlen dürfen vergeben werden. Wir ermitteln einen Durchschnittswert, der dann diesem Film anhaftet und dann hinterher mit den anderen Filmen der Staffel verglichen wird. Chris war beim letzten Mal als erstes dran. Jetzt mach mal der Ronny.
Also, wenn man das jetzt mal sich so auf der Zunge zergehen lässt, das muss man ja auch leider sagen, ich musste den tatsächlich zweimal gucken. Also ich habe irgendwann mitten in der Hälfte halt auch aufgehört und habe dann später weitergeguckt, weil ich halt auch echt gelangweilt war. David Carradine, wie gesagt, ist halt, also wenn du dann irgendwann, sage ich mal, ich kann mir vorstellen, wenn du so ein bisschen Bierchen innen hast oder irgendwie sowas halt, dass du dann vielleicht schon ein bisschen Freude dran findest, dass der halt die ganze Zeit so gelangweilt ist. Wenn du komplett nüchtern dran bist, dann kotzt dich das eher alles an. Deswegen kriegt der Film von mir tatsächlich auch einfach nur einen Stern, also eine Prime-Perle, weil also nichts an diesem Film sagt jetzt auch wirklich irgendwie so, ja, das kann man sich mal so unter Gruppe auch geben, da hast du Spaß bei und sowas halt so, weil ich sag mal, diese Sachen halt, diese haben, wie jetzt halt dieses Kopfgeldjägerbüro mit den einzelnen verschiedenen Leuten und sowas, das findest du in anderen Filmen besser, sag ich mal, in anderen Trash-Filmen. Deswegen kann ich wirklich sagen, nee, eine Prime-Perle ist schon das Höchste und dann reicht's auch.
Okay. Chris?
Ich mach den Carradine. Ich will keine großen Worte mehr verlieren an diesem Film. 0 Punkte. Es tut mir leid. Also sorry. Also, wenn ich bei dem Film auch noch einschlafe, das sagt dann alles gleich und ja.
Aber würdest du den schlechter als oder gleichwertig als hier Kingdom Come sehen?
Oh Mann, das ist schwierig.
Also da würde ich
wenn
sagen,
wenn ich die Wahl hätte, würde ich Kingdom Come nicht nochmal gucken. Da würde ich mir eher Future Force nochmal angucken.
Ich würde beides nicht mehr gucken wollen.
Die sind beide auf ihre eigene Art scheiße.
Ja, also das ist halt das Ding, ne? Also man könnte jetzt sagen, vergleichst du jetzt Apfel mit Birnen, aber eigentlich, nee, vergleichst du gerade Cholera mit SARS. Also, nee, tut mir leid, brauche ich beides nicht. Also ich bleibe dabei, es sind 0 Punkte. Ich möchte das mal jetzt auch mal diese Möglichkeit ziehen, mal im Film keine Punkte zu verleihen.
Okay, also ich bin ja eher positiver Mensch, würde ich sagen. Deswegen gebe ich diesem Film 2 Perlen. Einmal, weil ich tatsächlich die erdachte Zukunft für so prägnant realistisch halt. Und weil ich auch halt diese Scheißigkeit von David Carradine, dass er halt sagt, nein, ich gebe mir keine Mühe. Ihr könnt mich auch nicht zwingen. Leckt mich am Arsch. Der hätte auch ein T-Shirt tragen können, auf dem steht, leckt mich am Arsch. Deswegen gebe ich diesem Film 2 Punkte und wir haben am Ende 3 und das macht dann durch 3 geteilt 1. Und ja, darauf kann man mal aufbauen. Deswegen freuen wir uns auf Future Zone. Ich bin ja so ein bisschen dafür, dass wir tatsächlich also so eine Art David Carradine Rückschau machen in jeder Staffel, dass irgendwie ein David Carradine-Film dabei ist.
Ja, ja, können wir gerne machen.
Und dann am Ende der große David Carradine Retrospektiven-Podcast mit allen seinen Filmen und Serien und feststellen, der Mann ist auch nicht so doll gewesen an sich.
Ja. Wer hat den Film ausgesucht, Sascha?
Ja.
Du warst das. Dann, bevor wir rausgehen, Bubi-Index natürlich muss genannt werden.
71. Weil es gab 90? Eine Szene. Okay. Und das ist halt, ja.
Kommt das nicht mal das kriegt der Film hin.
73, Entschuldigung, ja. 73. Also, wer sich fragt, also was der Bubi-Index ist, falls ihr das nicht wollt. Wir haben festgestellt, dass bei diesen Trash-Filmen oft auch der blanke Oberkörper von Frauen gerne benutzt wird, um für Stielaugen zu sorgen. Und deswegen haben wir eine Formel entwickelt. Ich habe eine Formel entwickelt, ich will euch nicht damit reinziehen. Der Bubi-Index.
Tu das bitte nicht.
Der wird so errechnet, es wird die Gesamtlaufzeit des Films genommen, die Minuten. Davon abgezogen werden die Minute, ab der die ersten Boobies zu sehen sind. Und dann wird das Ergebnis nochmal multipliziert mit der Anzahl der Boobieszenen. Also die Anzahl der Boobies an sich hat keine Auswirkungen, sondern nur die Szenen als solche. Und daher kommen wir auf einen Wert von 73, weil 93 Minuten minus 20 mal 1 ist 73. So. Gut. Nice. Ja.
Nice, habe ich gesagt.
Nice.
Nice.
Ja, also für ja, irgendwie bei dem Film, da fehlt ein bisschen so an allem, ne? Alles hätte irgendwie ja. mehr sein können. Also
das kann nur sein, dass die irgendwie so gesagt haben, dann so bei der, wo die in der Gogo Dance Bar sind, sozusagen, die sie da angemietet haben, dass sie gesagt haben, ey, komm hier, gib dir mal $100 in die Foto oder ein 50er, was weiß ich nicht was, und lass die einfach mal tanzen. Wir müssen irgendwie noch Brüste reinkriegen und ihr macht das keiner am Set, so
genau.
nach dem Motto.
Genau, das ist unsere Praktikantin, die eigentlich hier sich ums
genau.
Essen kümmert.
Genau, und dann hat irgendwie einer gesagt, Lisa, zack, ab geht er. Tanz mal ein bisschen für Papa.
Genau, und auf diesem ja. Niveau ist dieser Film. Und wer sich dem erfreuen würde, dem ja, also kannst du gerne in der Gruppe machen, denke ich.
Also ich würde sagen, wenn du überhaupt guckst du den nur noch in der Gruppe. Also anders, alleine erträgst du das nicht.
Ja, oder als romantischer Film für ein Date zu zweit.
Selbstverständlich.
Ja, überhaupt alle Filme, die wir haben. Und in diesem Sinne sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ah,
schön. Bis dann. Tschüss.
Eine Lamaré Audioproduktion.